Gut, dann jetzt der zweite Teil von Teil 3. Nochmal Jüngerschaft. Einen wichtigen Punkt hatten wir vorhin, Leidensbereitschaft. Wie kann man, weil wir ja alle leidensscheu sind und nicht gerne leiden, oder gibt es hier jemanden, der sagt, leiden, du, das ist eins meiner Hobbys und Steckenpferde, also es gibt nichts, was ich lieber möchte als das. Gibt es irgendwie jemanden? Ich glaube nicht. Leiden ist schlimm. Leiden ist unangenehm. Und wir haben eine natürliche Tendenz, Leiden vermeiden zu wollen. Jetzt wird aber der Jünger gerufen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Was damals zu Jesu Zeiten die Zeitgenossen genau verstanden haben, was das bedeutet. Wenn da einer auf der Straße lief und trug sein Kreuz, dann haben die gewusst, der ist schon so gut wie tot. Der hat keine Zukunft mehr. Der geht noch ein paar Meter bis zur Hinrichtungsstätte und das war's dann. Und sein Leben ist fertig. Und mit solchen drastischen Worten ruft Jesus zur Nachfolge. Und das Interessante ist, Leute haben darauf positiv reagiert. Und haben gesagt, genau das will ich. Und das ist der Punkt, wie wir uns motivieren zur Leidensbereitschaft, indem wir auf die Belohnung schauen. Nicht auf das Leiden, sondern auf die Belohnung. Ja? Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und was wir bei Gott bekommen, finden wir nirgendwo auf dieser Welt. Ewigen Frieden, Gemeinschaft mit ihm, Annahme, Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, eine Freude, die nicht aus vergänglichen Dingen irgendwie besteht, sondern die unzerstörbar ist. Eine lebendige Hoffnung, ein Leben in aller Ewigkeit, in dem schönsten Ort, den man sich vorstellen kann, im Himmel. Gerechtigkeit, Friede und Freude, das ist das Reich Gottes im Heiligen Geist. So, wir schauen nicht auf die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, wir schauen auf die Belohnung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das müssen wir unserem Jünger beibringen. Und gleichzeitig muss er aber verstehen, er kommt um diesen Punkt nicht herum. Er braucht ein Ja zur Leidensbereitschaft. In diesem wichtigen Gleichnis vom Sämann versucht Jesus uns zu erklären, was die Hindernisse sind, die das menschliche Herz überwinden muss, um Frucht zu bringen. Und das ist ja unsere Berufung. Als Jünger sollen wir hingehen und Frucht bringen. Und diese Frucht soll bleiben. Und diese Frucht ist nicht, wie viele Menschen wir zum Herrn gebracht haben oder welche großen Gebäude wir gebaut haben, sondern das ist das Wesen Jesu, das in uns hervorkommt, die Frucht des Geistes, um das geht es. Ja. Und er erklärt dort, im zweiten Fall sind drei verschiedene Böden oder Herzenzustände in der Auslegung dann, die nicht geeignet sind, Frucht zu bringen. Und warum erklärt Jesus das? Natürlich mit der Absicht, dass wir diese Hindernisse entdecken und überwinden. Damit wir dann Frucht bringen können. Ja? Und der zweite Fall, was ist das? Das Wort kommt auf den Boden, die Menschen empfangen das Wort Gottes, reagieren mit großer Freude, aber dann kommt kein Punkt, sondern dann kommt ein Komma. Und wenn nachher Bedrängnis kommt um des Wortes willen, dann ärgern sie sich oder, man kann auch übersetzen, fallen sie ab. Und wir müssen verstehen, der Jünger muss verstehen, um des Wortes willen, das er empfängt, wird es Bedrängnis geben, Schwierigkeiten, unangenehme Situationen. Und dann darf er nicht aufgeben, sondern muss er sagen, das gehört dazu. Aber ich schaue auf das Ende und das Ende ist Frucht. Ja? Und was ist mit diesen Leuten? Sie haben nicht Ja gesagt zur Bedrängnis. Sie sind völlig überrascht. Sie dachten, jetzt geht alles ganz easy und auf einmal kommt Bedrängnis. Um jedes Wort von Gott, das du empfängst, kommt Bedrängnis. Unangenehmes. Nehmen wir so eine ganz simple Sache wie, der lernt dann der Jünger, jetzt soll er mit seinen Finanzen Gott ehren. Auf einmal sagt Gott, pass auf, von allem, was du bekommst, 10% gehören mir. Ja, warte mal, ich habe 1.000 Euro. Wenn ich das ernst nehme, habe ich ja nur 900. Ja, das macht aber weniger Spaß als 1000. Zumal ich die schon eingeplant hatte für irgendwelche besonderen Ausgaben und die kann ich jetzt knicken. Ja, das macht aber keinen Spaß. Dann kann man zwei Dinge tun. Man kann entweder rumtricksen und man erklärt dann, der Zehnte ist alttestamentlich und das gilt ja gar nicht mehr, wir sind nicht unter dem Gesetz und lauter solche Sprüche. Ja, und sozusagen sich einen Frieden selber basteln und sagen, das gilt heute gar nicht mehr. Dank sei Gott. Gott in seiner Liebe will nicht mehr mein Geld haben. Gott will sowieso nicht dein Geld haben, er will dein Herz haben. Aber in der Art und Weise, wie du dein Geld verwaltest, zeigst du dein Herz. Ja? Und es ist im Grunde genommen ein Akt des Glaubens, ein Akt des Vertrauens, weil Gott gesagt hat, gebt den Zehnten und prüft mich, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels auftue und den Segen herabschütte. So, beim Zehnten geht es nicht darum, dass ein armer Gott dein Geld haben will, sondern ein reicher Gott gibt dir Zugang zu seinem Geld. Eine völlig andere Perspektive. Leute schreiben mir, ja, das ist aber grausam mit dem Zehnten, da ist der Bürgergeldempfänger und von dem verlangst du jetzt noch, kommt sowieso nicht über die Runden und jetzt soll er davon noch den Zehnten geben, das ist ja total hart und lieblos. Und ich schreibe zurück, du hast nicht verstanden, was das für eine geniale Einladung ist Gottes. Wir kriegen Zugang zu seinem Geld. Ja? Und dann können wir andere segnen. Sowieso sagt die Bibel, wir sollen arbeiten, damit wir haben zu geben. Das ist eine völlig andere Motivation, als ich arbeite, damit ich irgendwie Geld scheffeln kann. Ich arbeite, damit ich geben kann. Stell dir mal diese Perspektive vor. Eine völlig andere Sicht. Ja? Und Gott will Gutes tun. Und oftmals Gutes tun hat auch was mit Finanzen zu tun. Ja, wenn wir Seminare machen oder ich mache Lehrdienst in Zentralasien, das kostet alles Geld. Das Geld habe ich aber nicht. Aber er hat es und er hat mir einen Zugang gegeben zu seinen Schätzen. Und ich kann Projekte machen, die viele, viele zigtausende von Euro kosten und kann ein Segen sein. Könnte ich ja aus meiner Tasche, könnte ich das nie machen. Aber er hat mir Zugang gegeben zu seinem Reichtum. Ja, und Gott möchte durch die Gemeinde Gutes tun in dieser Welt. Und nicht immer, aber manches Mal hat Gutes tun auch was mit den nötigen Finanzen zu tun. Ja. Es gibt einen genialen Dienst, einen Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe sogar den Namen jetzt vergessen. Der ein sündiges Leben geführt hat mit Party, Drogen und allem, was dazugehört. Und der dann zur Vernunft gekommen ist und sich bekehrt hat und dem Gott das aufs Herz gelegt hat, Menschen der dritten Welt Zugang zu frischem Wasser zu geben. Und es hat ganz klein angefangen. Jetzt ist es ein weltweiter Dienst und er hat Hunderttausenden von Menschen und vielen, vielen Dörfern in Asien, in Afrika Brunnen gebaut. Und zeigt dann Videos, wie die Leute sich freuen, zum ersten Mal nicht diese Giftbrühe trinken zu müssen aus dem Dreckloch, sondern frisches Wasser wird da gepumpt und die Kinder spielen da in dem Wasser und können das trinken und sind sowas von begeistert über Wasser. Wann warst du das letzte Mal begeistert über fließend Wasser? Du machst zu Hause den Hahn auf und natürlich erwartest du, da fließt jetzt sauberes Wasser. Weißt du, dass wir privilegiert sind, dass es über 2 Milliarden Menschen gibt, die träumen von sowas. Die haben kein fließend Wasser, kein sauberes Wasser zu Hause. Über 2 Milliarden von Menschen. Wir sind privilegiert. Ja? Ich bin in der Saalzone gewesen, ich bin in Orten gewesen, wo du denkst, meine Güte, ist das hier eine Armut. Wenn die hier kommen würden, jetzt kommen sie ja. Ja? Das ist ja hier Schlaraffenland. Ihr seid ja sowas von reich. Das ist ja unglaublich. Wir haben gar nicht gewusst, dass es so ein Reichtum gibt. Die sind überwältigt. Aber für uns ist alles normal. Ein Jünger lernt Dankbarkeit. Mach mal den Hahn auf und sag, was für ein Wunder. Sauberes Trinkwasser fließt auch. Danke, Herr. Und dieser Mann Gottes bekommt riesige Summen jetzt von Firmen, von Geschäftsleuten, von privaten Spendern und er baut Brunnen und macht Projekte und macht viele, viele Dörfer glücklich. Das könnte der nie alleine machen, aber er hat den Glauben dafür und Gott gibt die Ressourcen und er kann jetzt mit Gottes Geld arbeiten. Was hat Gott vielleicht für Projekte für dich, die du machen sollst? Unser Dienst ist ein Lehr- und Hilfsdienst. Hilfsdienst ist, heißt, wir versorgen Christen mit Literatur. Deswegen kannst du bei uns nichts kaufen, hast du schon mal gemerkt? Du kannst nichts kaufen bei uns, geht nicht, sorry, tut mir leid. Aber du kannst es umsonst bekommen und du kannst clever sein und sagen, Leute, vor mir haben diese Bücher bezahlt und jetzt gebe ich auch eine Spende, damit andere wieder Bücher bekommen, die noch gar nicht gedruckt sind. So, Gott will uns was anvertrauen. Und er sagt, der Test ist, dass du erstmal zeigst, du lebst nicht von deinem Gehalt, du lebst von mir. Und wir alle sagen, oh, wir kommen kaum hin, es reicht nicht bis zum Monatsende. Jetzt geben wir 10% und zwar gleich, wenn wir es bekommen haben. Manche Leute sagen, wenn was über ist, gebe ich gerne dem Herrn. Am Ende des Monats ist nichts über. Das ist eine Illusion. Das ist wie mit der Zeit. Wenn noch Zeit über ist, nehme ich mir Zeit zum Beten. Vergiss es. Erst beten und dann die anderen Sachen alle hinterher. Sonst wird es nichts. Und es ist mit dem Geld genau das Gleiche. Ja? So. Gehorsam gegenüber dem Wort bringt Bedrängnis. Ja, du bist Neubekehrter und auf einmal sagt der Herr, hey, es ist Zeit, dass du zu deinen Eltern gehst und um Vergebung bittest, für was du gemacht hast. Da gehst du nicht mit Halleluja, wunderbar. Da gehst du hin wie ein geprügelter Hund und sagst, Herr, gib mir Gnade, dass ich das überhaupt überlebe. Aber wenn du von da weggehst, fliegst du. Ja, oder du musst gestohlenes Gut zurückbringen, du musst zu deinem Chef gehen und sagen, ich war ein unehrlicher Mitarbeiter, ich habe geklaut. Ich will das jetzt alles erstatten. Das fällt dir nicht leicht. Aber wenn du es gemacht hast, dann fliegst du aus dem Office. Nicht aus der Arbeit, sondern ja, du fliegst. Wow, ich habe mich überwunden. Aber erst kommt das Leiden, erst kommt die Bedrängnis, erst kommt die Schwierigkeit, erst kommt, oh Mann, ey, muss das sein. Ja, es muss sein, weil wir jetzt in der Wahrheit leben. Ich kann mich erinnern, wie schwer das war, geklaute Dinge zurückzugeben. Davon hatte ich einige. Ja? Und du denkst, meine Güte, die könnte ich dafür anzeigen. Dafür kannst du schwer bestraft werden. Ja? Aber das Wunder ist, fast immer kriegst du Gnade und du sagst, okay, alles gut. Freue mich, dass du ehrlich bist. Geh nach Hause, mach's nicht wieder. Und das war's dann. Ja? Und Leute sind beeindruckt, weil dich ja niemand gezwungen hat, das zu bekennen. Niemand hat dich ja erwischt. Die Leute sind beeindruckt und sagen, boah, dass es sowas heute noch gibt. Ja? Oder du kriegst zu viel Wechselgeld an der Kasse und gehst zurück und sagst, sie haben mir zu viel ausgegeben. Hier, das gehört nicht mir, das gehört der Firma. Meine Güte. Und dann sei clever. Es geht nicht anders, ich diene dem Gott der Wahrheit. Peng, das hat gesessen. Das hat gesessen. Weil sie ja schon anerkannt haben, dass das wunderbar ist, dass du das machst. Ja? Kein Chef hat was gegen Ehrlichkeit. So. Wir schauen dem Leid oder der kommenden Bedrängnis ins Auge. Wir packen das Ding bei den Hörnern. Wir sagen nicht mehr, hoffentlich muss ich nicht leiden, sondern ich werde leiden und Gott wird mir helfen. Ich konfrontiere das. Aus dem vielleicht geht's ja an mir vorüber, mache ich ein, es wird gewiss kommen. So überwindest du deine Angst. Mach aus der Angst eine Gewissheit. Ich werde leiden. Und Gott wird mir helfen. Und der Geist der Herrlichkeit kommt auf die, die um Jesu Willen leiden. Und da ist große Verheißung. Und ich verherrliche Gott, indem ich was tue, was die Welt niemals tun würde. Freiwillig Schweres auf sich nehmen. Alle wollen das vermeiden. Und wir sagen, wir lieben Jesus und wir liefern jetzt eine Demonstration, dass er uns wichtiger ist als alles andere. Da jubelt der Himmel, glaubt es mir, da jubelt der Himmel. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, indem wir Freude bekommen. Und das ist ein Überfluss von Gottes Freude. Und wir wissen, ja, wir haben Gottes Herz berührt. Wir haben getan, was richtig war, was Gott wohlgefällig war. Und Gott honoriert das jetzt mit dieser Freude und noch mit späteren Segnungen, die dann kommen werden. Also, Das ist ein wichtiger Bereich. Wir bringen Menschen bei, freiwillig um Jesu Willen zu leiden. Und wie gesagt, es fängt mit dem kleinen, der kleinen Leidensschule an, das Fleisch mit seiner Unlust zu überwinden, indem wir jeden Tag aus Festlegung als Zeichen unserer Treue tun, was wir tun sollen. Wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir beten ihn an, wir sind dankbar, wir ehren ihn. Ohne Anbetungsband, ohne Gefühle, mit lauter Unlust, aber wir tun es. Und wir dürfen ihm auch sagen, hey, heute ist schwer zu beten, aber ich bete, weil ich dich liebe. Boah, das macht den Vater glücklich. Dazu sind wir da. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. So hat Jesus gelebt, wir sind jetzt seine Nachfolger und wir lernen auch, Gott zu erfreuen. Und wir tun das Richtige, das, was wahr ist, was notwendig ist. Okay. Jetzt lassen wir ein bisschen praktischer werden. In der Jüngerschaft bringen wir dem Jünger ein paar praktische Handlungen bei, die er regelmäßig tun wird. Charakterveränderung kommt durch praktische Schritte, nicht mit Handauflegung, sondern durch praktische Schritte, die er geht. Und dadurch wird sein Charakter verändern. Ich werde euch gleich erklären, warum das so ist. So, was bringen wir ihm bei? Wir sagen, pass auf, guck mal Matthäus 6, da spricht Jesus von vier grundlegenden Disziplinen im Reich Gottes und sagt, das ist normal, das sind Zeichen, dass jemand im Reich Gottes lebt. Und Jesus sagt, immer wenn ihr tut, und dieses wenn heißt nicht falls. Ja, im Deutschen und im Griechischen auch gibt es wenn falls oder wenn zeitlich, immer dann, wenn. Und was Jesus hier benutzt, ist auch zeitlich. Nicht, falls es mal vorkommt, ausnahmsweise, sondern immer dann. Ja? Und was redet er dort? Er redet von Beten. Er redet von Vergeben. Er redet von Geben. Er redet von, halte ich fest, Fasten. Das ist vielleicht der größte Schocker für den Jünger, zu erklären, pass auf, zu einem geistlichen Leben gehört die Praxis des Fastens und du wirst lernen zu fasten. Dann kommt der Protest, aber das macht doch keinen Spaß. Außerdem kriege ich davon Kopfschmerzen. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, dann werde ich so ungeduldig mit meiner Frau und dann werde ich lieblos, das will ja der Herr auch nicht, also lassen wir das lieber mit dem Fasten. Wir können manchmal so clever sein und können versuchen, den Herrn irgendwie um die Ecke zu kriegen und auszutricksen. Und überhaupt, ich muss arbeiten. Ich kann doch nicht fasten. Das schaffe ich ja meine Arbeit nicht. Das sind alles mentale Blockaden, die du hast. Ich hatte einen guten Freund, der hat schwer körperlich gearbeitet und schwere Motoren gehoben. Und mehrmals in seinem Leben hat er 40 Tage gefastet. Und hat Kraft gehabt, seine Arbeit zu machen. Und Gott hat ihn gesegnet. So, wir müssen nicht mit 40 Tagen anfangen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben 40 Tage gefastet, weil ich nicht das so empfunden habe. Aber Fasten gehört zu meinem geistlichen Leben. Und immer wieder erinnert mich der Heilige Geist und ich merke, es mal wieder dran zu fasten. Oder aber es gibt massiven satanischen Beschuss und ich komme nicht durch. Und dann drohe ich dem Teufel ein Fasten an. Das hilft manchmal. Und wenn das nicht hilft, dann muss ich fasten. Und das hilft. 2-3 Tage fasten und ich komme durch Widerstände durch, die ich normal im normalen Alltag nicht durchbrechen kann. Fasten gibt dir geistige Power. Und deswegen ist Fasten wichtig, um Durchbrüche zu haben, um Siege zu haben. Ja? Jesus schaut in die Zukunft der Gemeinde und sagt, wenn der Bräutigam weggenommen ist, dann werden sie fasten. Und der große Schocker ist, sie sind wir. Jesus schaut in die Zukunft und sagt, die werden fasten. So was jetzt. Wirst du das tun, was er erwartet? Oder wirst du sagen, das ist gesetzlich, da will ich mir mein Heil verdienen. Und wir haben lauter raffinierte Entschuldigungen und Erklärungen, warum wir nicht tun wollen oder gar nicht tun brauchen, was das Wort Gottes sagt. Fasten, regelmäßiges Fasten, immer wieder. Wobei ich jetzt nicht Regeln aufstelle, es muss so lange sein, aber bitte nicht so wie Teenager Gummibärchen fasten oder TikTok-Fasten oder sowas. Bitte komm, Fasten ist freiwillig auf feste Nahrung verzichten, um des Herrn willen. Das ist Fasten. Und dabei reichlich zu trinken. Aber nicht dicken Fruchtsaft, Granini-Fruchtsaft oder Tomatensaft, sondern etwas, was nicht nährt. Ja? Um des Herrn willen. Für ihn, um geistlich sensibel zu werden, um Antworten zu bekommen, um Power zu bekommen, durch Widerstände, die der Teufel in unserem Leben aufgebaut hat, durchzubrechen. Und für sehr, sehr viele Christen in der westlichen Welt ist das Letzte, wozu sie bereit sind. Fasten, also das ist doch gesetzlich. Das brauchen wir doch nicht, weil sie das Wort nicht kennen. Jesus sagt, dann werden sie fasten. Er redet von der Gemeinde nach seiner Himmelfahrt. Das sind wir. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum die Gemeinde im Westen so kraftlos ist. Ich bin in Argentinien gewesen, in der Erweckung. Ich bin in Afrika gewesen. Für die ist das vollkommen normal. Das gehört dazu. Das wird nicht diskutiert. Dann kommen die her und merken, wie lasch wir drauf sind. Und dann irgendwann sagen sie, wie sieht das eigentlich bei euch mit Fasten aus? Oh, Fasten, puh. Dann sagen sie, ja, jetzt verstehen wir, warum ihr so schlapp seid. Wir haben uns ein Christsein ausgedacht, was so billig wie möglich ist, was zwar nicht funktioniert, aber irgendwie uns ein gutes Gewissen gibt. Wir sind ja auch gläubig. Aber wir wollen nicht ein gutes Gewissen haben, sondern wir wollen Durchbrüche sehen. Wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Wir wollen, dass die Atmosphäre sich ändert, dass wieder Hunger nach dem Wort ins Land kommt, dass Menschen unsere Botschaften hören und annehmen können. Das können sie nicht, weil eine Decke der Finsternis über unserer Kultur liegt. Eine satanische Decke. Und nur Beten und Fasten reißt diese Decke auf. Das musst du keinem Christen in Afrika erklären. Die haben ihre anderen Probleme, aber etwas können sie, beten und kämpfen und Zeichen und Wunder sehen. Das können sie. Und das ist ein Zusammenhang. So, das sind schon mal vier Dinge, von denen Jesus sagt, die sind vollkommen normal. Ja? Regelmäßig beten. Und damit fängt es an, dass wir dem Jünger erklären, pass auf, du wirst jetzt jeden Tag beten. Und wir sind ganz gnädig, fangen an, pass auf, Viertelstunde. Viertelstunde und ich erkläre dir, was du beten sollst und wie du beten sollst. Und wenn du das tust, wirst du nach einigen Wochen erleben, dass die Gegenwart Gottes anfängt, sich zu manifestieren. Das ist der Friede, Freude im Herzen, Geborgenheit, Zuversicht. Das sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dann wirst du auf den Geschmack kommen und dann wird alleine aus 15 Minuten 30 Minuten werden. Und dann werden von alleine aus 30 Minuten eine Stunde werden. Ja? Aber lass uns nicht so anfangen, sagen, Jesus hat gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde wachen, also du betest jetzt eine Stunde. Wer noch nie ein regelmäßiges Gebetsleben hat und du sagst ihm das, der bricht völlig zusammen. Vielleicht probiert das einmal und er betet alles, was ihm einfällt. Nach 5 Minuten fällt ihm nichts mehr ein. Er sagt, meine Güte, noch 55 Minuten, ich halte das nicht durch, das geht nicht. Aber wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann kannst du anbeten, dann kannst du danken, dann kannst du kultivieren diese wichtige Fähigkeit von Dankbarkeit. Ja, das ist eine der Dinge, die noch in meiner Liste hier sind. Aber fangen wir vorne an, eben beten. Ja, dann leben mit dem Wort Gottes. Leben mit dem Wort Gottes. Das müssen wir dem Jünger beibringen. Wie bekommt man Leben aus dem Wort? Wie wird Druckerschwärze zu einer Erfahrung in unserem Herzen, die wir genießen können? Das müssen wir erklären. Wir müssen erklären, wie man mit der Bibel umgeht. Und es verschiedene Techniken gibt. Es gibt Bibelstudium, aber für unser geistiges Leben ganz wichtig, nachsinnen über das Wort Gottes, was heute fast nicht mehr gelehrt wird. Ganz wenige sprechen darüber, aber es ist der Schlüssel für geistlichen Erfolg. Psalm 1, Josua 1, Vers 8. Philipper 4, dort wird geredet von Nachsinnen über das Wort. Das heißt, wir nehmen ein Wort, das der Heilige Geist uns jetzt groß macht. Und mit diesem Wort gehen wir um. Wir sprechen das immer wieder. Auf diese Art und Weise lernen wir das automatisch auswendig. Wir machen aus Wort Gebet. Wir antworten. Wir erklären, das ist dein Wort. Das ist dein Wille in meinem Leben. Werde ich das erleben, was hier geschrieben steht. Wir kultivieren schon Vorfreude und Zuversicht. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Wort und lesen das hunderte von Malen. Aber nicht wie eine tibetanische Gebetsmühle oder wie ein Rosenkranz runterrattern, gedankenlos, während wir mit was anderem beschäftigt sind, sondern volle Aufmerksamkeit. Ja? Viele Male nehme ich einen Bibelvers und zeige mit dem Finger und sage, Herr, dein Wort, hier, das ist die Wahrheit, das hast du zugesagt, das gehört mir, das habe ich schon, aber jetzt will ich es auch sehen. Wir sind ja mit allen himmlischen Segnungen gesegnet. Das Problem ist, die sind noch im Himmel, die müssen aber in unser Leben kommen. Und das hat was mit Gebet zu tun, mit Glauben. Ja, die Segnungen Gottes kommen durch Glauben und Glauben kommt aus dem Wort. So, wir werden das erklären. Was ist ein Bibelstudium? Und wie sinnt man nach über das Wort Gottes? Ja, und sagen, übe das, praktiziere das. Ja. Dann ein weiterer Punkt unserer Zeit mit dem Herrn und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Intensives, längeres Beten in Sprachen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Judas 20, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist der Wille Gottes. Das ist normal. Das müssen wir lehren. Müssen ihm zeigen, wie er durch Glauben, durch das Gebet des Glaubens den Heiligen Geist empfängt. Und wenn er schon Christ ist, müssen wir erstmal diese Idee zerstören, weil du Christ geworden bist, hast du natürlich automatisch den Heiligen Geist. Wo steht denn das in der Bibel? Kannst du mir einen Vers dafür zeigen? Nein, aber ich kann dir Verse zeigen, wo Menschen sich bekehrt haben und haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Apostelgeschichte 6, Samaria, Apostelgeschichte 9, Saulus von Tarsus, Apostelgeschichte 19, oder es ist noch 18, 19 in Ephesus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Hätten wir nur diesen einen Vers und wir gehen da mal ganz vernünftig und normal dran, dann wissen wir doch, diese Frage bedeutet, man kann gläubig werden, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Das macht doch die Frage keinen Sinn. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das sagt außerdem, das ist eine Erfahrung, von der du weißt, dass du die hast. Ja, ich vermute mal, mein Pastor hat gesagt, ich bin Kind Gottes, ich habe auch den Heiligen Geist. Das ist doch keine Antwort. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Okay, das ist jetzt nicht ein Teaching über den Punkt, aber ich erwähne das hier, weil nachdem der Jünger eben diese Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, deswegen praktiziert er das jetzt. Und er muss lernen, das auf richtige Art und Weise zu praktizieren. Paulus sagt, wer in Sprachen betet, er baut sich selbst. Ich habe viele Jahre nach meiner Bekehrung schon in Sprachen gebetet und habe nicht verstanden, ja, wo ist jetzt die Auferbauung? Ich habe das einfach nur so gemacht, aber da war keine Auferbauung. Ich sage, ja, muss ich die einfach im Glauben irgendwie annehmen oder darf ich die auch mal erleben? Ja. Und dann habe ich gesehen, ich habe ja völlig verkehrt in Sprachen gebetet. Ich habe nicht so gebetet in Sprachen, wie Paulus in Sprachen betet. Wie betet Paulus in Sprachen? Wenn ich im Geist bete, mein Verstand bringt keine Frucht. Der Verstand ruht mal. Da ist Ruhe da oben. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe sowieso nichts. Nutze ich doch die Zeit, während ich in Sprachen bete und arbeite meine To-Do-Listen durch im Kopf. Ja, das ist nicht, was Paulus sagt, wie man im Geist betet. Man betet im Geist, indem da oben der Verstand mal zur Ruhe kommt. Das ist die Erholung. Und wir lernen, die Gegenwart des Heiligen Geistes zu erleben. Er fließt durch uns und das ist lebensschaffend, inspirierend, ermutigend, belebend. Da fließt die Kraft und die können wir erleben. Wir bauen uns auf, wir sind voller Zuversicht und wir haben eine neue Intensität. Der Heilige Geist ist da und mit dem können wir jetzt in den Alltag gehen. Deswegen ist auch so wichtig morgens. Leute sagen, morgens habe ich keine Zeit, ich bete abends. Ich rate dringend ab davon und Jüngerschaft sage mir nein. Weil wenn du abends betest, das Beste, was du tun kannst, den Tag nochmal durchgehen, da habe ich versagt, da habe ich Blödsinn gemacht, da hätte ich besser antworten können, da hätte ich so reagieren können. Du kannst den Mist, den du am Tage produziert hast, wieder aufräumen, dann bist du wieder bei Null. Aber wenn du morgens dich aufbaust, dann gehst du mit Gott in den Alltag und du kannst neue Dinge ausprobieren. Du kannst sagen, Herr, du weißt, wie schwer mir das fällt, zu loben. Aber du sagst, ich soll loben, ich soll Menschen ehren, soll Menschen anerkennen, ermutigen. Gib mir Weisheit, erinnere mich in der Situation. Und dann macht es klopf, klopf, klopf und du weißt, hier ist jetzt eine Situation und da sollst du mal was Positives sagen. Ja, neulich war ich da in eine medizinische Behandlung und da war eine Frau, die hatte ich ein paar Mal Termine und die hat das so liebevoll und so schön gemacht und man merkt, das macht die mit Herz und dann spüre ich, der Heilige Geist will sie ermutigen und ich habe gesagt, wissen Sie was, ich spüre Ihnen das ab, dass Sie Ihre Arbeit von ganzem Herzen tun und dass Sie Ihre Patienten wirklich lieben und wirklich eine dienende Haltung haben. Ihr Tag war gerettet. Die hat sich gefreut, als wenn ich dir 1000 Euro in die Hand gedrückt hätte. Ja? Leute kriegen so wenig Ermutigung. Ja? Vielleicht mal einen Straßenkehrer, Mülleimerlehrer mal ermutigen, sagen, wissen Sie, dass das eine wertvolle Arbeit ist, die Sie hier tun? Es gibt so viele Gelegenheiten. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, jetzt bin ich voll von dir, zeig mir, wo das hinfließen kann. Er gibt uns kreative Ideen und wir tun Dinge, von denen wir sagen, oh boah, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Da hätte ich ja nie gemacht sowas. Ja? Also es macht so viel mehr Sinn, morgens voll des Geistes zu werden, indem wir auf richtige Art und Weise mit Gott Gemeinschaft haben und dann den Segen weitertragen. Wir sind Diener. Wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Das heißt nicht, wir predigen alle Leute voll. Aber das heißt, wir machen Gutes. Ja? Wer weiß, was daraus dann auch noch kommen kann. Ja? Da kann so viel mehr daraus entstehen. Aber wir segnen einfach. Wir ermutigen. Okay. Vergeben war eins der Dinge, die Jesus in seiner Liste hatte, in Matthäus 6. Vergeben. Wir erklären dem Jünger, was Vergebung ist, wie wichtig das ist. Und Vergebung ist nicht, ach, schwamm drüber, war nicht so schlimm. Sondern Vergebung ist präzise. Du hast mir Unrecht getan, das tat mir weh. Aber ich vergebe dir das, ich rechne dir das nicht mehr an. Gott hat mir vergeben und jetzt vergebe ich dir. Und die Sache ist aus der Welt geschaffen. Präzise, nicht irgendwie so, ja, ist schon gut. Ja, und in Wirklichkeit ist nichts gut. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt zu vergeben, weil wir haben so viel Schuld erlassen bekommen. Und Jesus sagt, das, was die anderen uns angetan haben, ist Peanuts im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben. Und deswegen sollen wir vergeben. Und eine wichtige Motivationshilfe ist zu sehen in der Bibel, wenn wir nicht vergeben, macht Gott die Vergebung uns gegenüber rückgängig. Nee, das kann nicht sein. Vergebung ist freie Gnade. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich sage, träum weiter. Die Bibel sagt es ganz klar, wenn wir nicht vergeben, Gott vergibt uns auch nicht. Erst hat er uns vergeben und jetzt erhalten wir dieses Leben in der Vergebung Gottes, indem wir auch vergeben. Wenn wir uns weigern zu vergeben, Gott macht das wieder rückgängig. Das kann sogar so weit gehen, dass wir ins Gefängnis kommen, ins geistliche Gefängnis und Folterknechte uns besuchen. Nee, das kann nicht sein. Gott ist ein Gott der Liebe. Der würde nie seine Kinder ins Gefängnis stecken und dann noch ihnen Folterknechte zu Besuch schicken. Also niemals. Nee. Gott ist ein Gott der Liebe. Ich sage, ja, träum weiter. Jesus bringt dieses Gleichnis, Matthäus 18, und dann sagt er, so wird euer himmlischer Vater mit jedem von euch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Wer kennt den Vater besser als Jesus? Und dann kommen wir und sagen, nee, das kann nicht sein. Weil wir eine Fantasieidee von Liebe haben, wie Liebe aussehen soll. Aber wie die Liebe aussieht, steht in diesem Buch. Viele Leute kommen immer und sagen, denkt dran, Gott ist Liebe. Vor sehr langer Zeit hat Gott mir gesagt, das wird völlig falsch betont. Wir müssen das betonen. Gott ist Liebe. Das heißt, wie wir in der Bibel sehen, wie Gott im Alten Testament durch die Propheten mit Menschen umgeht, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie die Apostel mit Menschen umgegangen sind, das ist alles Liebe. Wenn Jesus voller Grimm und Zorn eine Geißel machte und den Tempel leer fegte, das war die Liebe Gottes in Aktion. Ja, wie, das war doch krass, das hat doch keinem gefallen. Liebe muss nicht immer gefallen, Liebe muss wahr sein, muss richtig sein und muss wirksam sein. Wir sind so verdreht und haben ein Verständnis von Liebe und dann gehen wir in die Bibel und blenden ganze Passagen aus, weil wir unsere Idee von Liebe hochhalten. Das ist eine der wichtigsten Fragen, worin auch jetzt die geistliche Schlacht tobt. Wie sieht eigentlich die Liebe Gottes aus? Hat das auch was mit Konfrontation zu tun? Hat das was mit Korrektur zu tun? Hat das was mit Wahrheit sprechen zu tun in Situationen, wo es nicht gewünscht wird? Wie sieht die Liebe Gottes aus? Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, vergeben ist ja eine Besonderheit, eine besondere Form von Geben. Ja, wir geben Anerkennung, Ehre, wir geben Opfer, wir geben den Zehnten, wir geben Aufmerksamkeit, wir geben Lob und wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Das ist vielleicht noch schwerer als zu vergeben, wenn wir schuldig geworden sind und der Herr sagt, schaff das aus der Welt, geh hin, bekenne ganz ehrlich deine Sünde und dann dürfen wir nicht rumtricksen. Ja, eine beliebte religiöse Variante ist, ja, sollte ich dich verletzt haben, täte mir das leid. Ja, wie? Hast du oder hast du nicht? Wenn du nicht hast, dann halt deine Klappe. Wenn du es gemacht hast, dann hör auf, im Konjunktiv zu reden. Ich habe Unrecht an dir getan. Es war nicht richtig. Ich hatte kein Recht, das zu tun. Bitte vergib mir. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, der Herr sagt, du gehst jetzt hin zu dieser Arbeitskollegin, die war gar nicht gläubig, und bittest sie für dein Verhalten um Vergebung. Weißt du, was meine erste Antwort? Die ist ja nicht gläubig. Es geht nicht darum, ob die gläubig ist, es geht darum, ob ich Unrecht getan habe. Darum geht es. Ja? Wir können so raffiniert sein, wir können so tolle Ausreden uns ausdenken. Ja? Also um Vergebung bitten ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eine der Dinge, die ein Jünger tun muss. Ja, und er muss beten, Heiliger Geist, wenn du mir zeigst, dass ich mich verkehrt verhalten habe, dass ich jemanden verletzt habe, mit meinen Worten, mit meinen Taten, dann werde ich das in Ordnung bringen. Und ich bitte um Vergebung, ich gehe hin und ich demütige mich. Das ist äußerst wirksam, äußerst wirksam. Ich hatte eine Angewohnheit zu übertreiben. Und Dinge auszuschmücken und Dinge zu erzählen, die zwar lustig waren, aber die gar nicht passiert sind. Und der Heilige Geist hat gesagt, du bringst das in Ordnung. Du bekennst das jetzt vor diesen Menschen und sagst, dass du sie angelogen hast, dass du was erzählt hast, was gar nicht an dem ist. Das macht keinen Spaß, glaub mir das. Aber es ist notwendig. Es geht nicht darum, macht es Spaß, sondern ist es notwendig. Habe ich Unrecht getan und muss ich das jetzt in Ordnung bringen? Die Antwort ist beide Male ja und dann tue ich das. Und wenn du es tust, dann fliegst du. Und du hast das Wohlgefallen Gottes und Gott drückt seine Freude aus, indem du Freude hast. Wow. Du hast nicht gekniffen, du hast dich nicht durchgemogelt und die Dinge irgendwie zurechtgebogen, wie es gerade so passt, irgendwie ohne, dass du den Preis bezahlen musst, sondern du bist einfach ehrlich gewesen und gerade gewesen. Und das ist die schnellste Art, wie du Lügen und Übertreiben aus deinem Leben schaffst. Leg dich fest unter der Führung des Heiligen Geistes. Wann immer der Heilige Geist dich überführt, dass du gelogen hast, zu diesen Leuten gehst du hin und bekennst deine Lüge. Du wirst innerhalb von ganz kurzer Zeit aufhören zu lügen, weil das so unangenehm ist. Ja? Und da geht dir alles Mögliche in den Kopf, besonders als Prediger. Ja? Wenn ich denen jetzt sage, ich habe gelogen, ja, dann muss ich damit rechnen, die glauben mir gar nichts mehr. Du, ich muss ja meine Glaubwürdigkeit behalten. Also lieber, ich bekenne das vor Gott und vielleicht noch irgendwie einem Bruder, aber doch nicht irgendwie vor den Leuten. Sei weise.
So kommt der Teufel.
Dienen. Ein Jünger ist ein Diener. Und weil wir das alle nicht von Natur auf draußen haben, Heiliger Geist, zeig mir das. Zeig mir, wo soll ich dienen? Wie soll ich dienen? Ich kann mich erinnern, als junger Christ, ich war Student, ich war im Praktikum an der Schule und ich laufe da einen Gang lang und da liegt da Papier. Ist ja in der Schule nichts Ungewöhnliches, irgendwie zusammengeknülltes Papier. Und der Heilige Geist sagt, heb das auf. Ich sage, ich habe das nicht dahin geworfen. Wie ein trotziges kleines Kind können wir dann sein. Ja? Und der Herr sagt, ich rede nicht davon, wer es hingeworfen hat, ich rede davon, wer es aufhebt. Ja, wenn ich jetzt da mich bücke und das aufhebe, ich mache mich doch vor den Jugendlichen zum Deppen. Sag, was ist denn das für ein Schleimer? Ja? Ja, was geht dich an, was andere denken könnten? Das musst du sowieso als Jünger sofort aufhören. Du verbietest dir zu denken, was andere denken könnten. Du guckst nur noch, was sagt der Herr? Du lebst vor ihm. Und wenn er sagt, du machst das, dann machst du das. Und nicht, ja, was könnten andere daraus machen und wie könnten sie dich sehen? Du musst deinem guten Ruf sowieso absterben. Ja? Wenn du auf deinen guten Ruf Rücksicht nehmen willst, du kannst nicht Gott dienen. Das funktioniert nicht. Ja? So, du gehorchst den Impulsen des Heiligen Geistes. Ich hatte als Student einen Professor gehabt, der konnte keine Vorlesung über die Bühne bringen, ohne zu lästern und zu fluchen. In jeder Vorlesung musste der gotteslästerliche Dinge sagen. Und das hat mich so aufgeregt. Und ich habe für den gebetet. Und der Herr sagt, schön, bete, aber jetzt tust du was. Ich sage, was soll ich tun? Du wirst ihn ermahnen. Ich sage, wie bitte? Ich soll den Prof ermahnen? Ja, genau. Und sage ich, Herr, du musst mir helfen. Ich mache das. Und dann gab es eine Situation, er hatte nicht genügend Papiere, Handouts irgendwie für alle Studenten und sagt, er muss nochmal ins Büro gehen und kopieren und er braucht jemanden, der ihm jetzt hilft im Büro. Wenn du Studenten kennst, keiner meldet sich, weil wenn du dich meldest, bist du der Schleimer. Du hilfst jetzt dem Prof. Du willst dir gute Noten erschleichen. Da meldet sich keiner und er sagt, das ist deine Gelegenheit. Ich melde mich, komm mit im Büro. Und sage, Herr, gib mir Gnade. Und dann sage ich, ich möchte mal etwas sagen. In jeder Vorlesung lästern Sie Jesus, der mich aus der Hölle, aus den Drogen, aus dem Schmutz, aus der Bosheit gerettet hat und mir ein neues Leben geschenkt hat und mir all meine Sünde vergeben hat. Und Sie werden eines Tages vor diesem Gott stehen und sich verantworten für Ihre Fluchworte. Der wurde so klein wie Hut. So klein, mit Hut. Der stand vor mir, der war völlig aus den Socken gehauen. Und ich habe mich gefreut und bin rausgegangen. Ich sag, genieß es. Wir stehen für Jesus. Wir kämpfen für seine Ehre. Es geht nicht um unseren Ruf. Es geht nicht um, wie Menschen uns sehen. Dann noch ein wichtiger Punkt für den Jünger. In seiner natürlichen Umgebung, an der Schule, an der Uni, auf dem Arbeitsplatz, er bekennt gegenüber den Ungläubigen seinen Glauben. Nicht indem er die vollpredigt, aber es kann nicht sein, dass der Menschen um sich hat und die wissen gar nicht, dass er Christ ist. Das kann nicht sein. Ich rede nicht von Predigen oder Traktate verteilen. Ich rede davon, dass du in der nächsten besten Situation auf eine ganz natürliche Art und Weise erklärst, wo du stehst und was du glaubst und an welchen Gott du glaubst und wieso du die Bibel als Gottes Wort siehst und so weiter. Bekenne mit schlichten Worten, ich sehe das anders. Ich glaube an den Gott der Wahrheit und zum Beispiel, die Mitstudenten haben sich aufgeregt, dass ich bei ihrem Sport nicht mitgemacht habe. Was ist der Sport? Lästern über die Profs. Das ist der Sport der Studenten. Lästern über die Profs. Und weil ich nicht mitgelästert habe, haben sie sich geärgert und haben mich herausgefordert. Und wieso sagst du nichts? Das ist doch ein unmöglicher Mensch. Und das sehen wir doch alle. Du musst auch mal was sagen. Und dann sage ich was Gutes zu dem Prof. Die flippen aus. Wir heulen nicht mehr mit den Wölfen. Wir stehen auf einer anderen Seite. Wir leben als Repräsentanten eines anderen Reiches. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, ja, beten, geben, vergeben, fasten, Gott suchen, anbeten, beten im Geist, Lob geben, ermutigen, um Vergebung bitten, dienen, Dankbarkeit, den Glauben bekennen, sind alles Handlungen, die unser Fleisch schwächen. Sind alles Dinge, die uns von Natur aus wir nicht tun möchten. Und dadurch demütigen wir uns vor Gott. Und weil wir uns vor Gott demütigen, gibt er Gnade. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und wenn wir etwas brauchen für unsere Zukunft, für unser Leben, ist die Gnade Gottes. Und das ist übernatürliche, unverdiente Gunst. Übernatürliche Kraftausstattung, den Willen Gottes zu tun. Das ist Gnade. Und das brauchen wir. Und wir demütigen uns durch diese Handlungen vor Gott. Und so bekommen wir Gnade. So bekommt unser Jünger, nicht unser Jünger, der Jünger Jesu, bekommt Gnade in seinem Leben und er wird wachsen. Einen Punkt will ich noch betonen. Apostelgeschichte 2,42. Was heißt es am Anfang von den ersten Gläubigen? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben nicht nur zugehört, sondern danach dann auch darauf geachtet, dass diese Dinge in ihrem Leben umgesetzt wurden. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Was müsste man heute von vielen sagen? Sie blieben bei sinnlosen, schrägen, absurden Ideen, die sie von YouTube aufgegabelt haben. Ich habe es schon gesagt, glaube ich hier auch schon und sage es gerne wieder, die schlimmsten Bremser für geistiges Leben ist sexuelle Unreinheit, also Pornografie oder erotische Filme und ein wahlloses, ohne Unterscheidung, sich bewegen auf YouTube und geistliche, scheingeistliche Videos sich wahllos anzuhören. Und die prägen die Leute viel mehr als das, was von der Kanzel kommt in der Gemeinde. Und dann wundern wir uns, warum die Leute nicht wachsen. Wenn ich Jüngerschaft mache, ich schaue da drauf, welche Bücher liest er, welche Autoren liest er, aus welchen Quellen ernährt er sich, was guckt er sich an bei YouTube. Und da sage ich ihm, pass auf, dieses nicht mehr. Da kann er sagen, du kannst mir gar nichts. Ich sage, prima, dann ist Jüngerschaft beendet. Wenn du nicht hörst auf meinen geistlichen Rat, dann ist es nicht Jüngerschaft, sondern du willst, dass ich das tue, bestätige, was du gerne hättest. Funktioniert so rum nicht. Sondern ich weiß mehr, warum diese oder jene Quelle verseucht und giftig ist und dir nicht gut tun wird. Und aus lauter Liebe, ja, wie eine Mutter, ja, das Kind, was möchtest du essen? Ja, Gummibärchen und Nougatcreme. Ja, mittags, was möchtest du essen? Gummibärchen und Nougatcreme. Und zum Abendessen Gummibärchen und Nougatcreme. Was sagt die Mutter? Davon wirst du nicht wachsen. Das ist nicht gesund. Da sind keine Vitamine drin. Du brauchst was Handfestes, du sollst wachsen. Die Mutter bestimmt, was das Baby ist und nicht das Baby. Und jeder findet das normal. Und dann in Jüngerschaft, das finde ich aber krass, dass du dem vorschreibst, was der jetzt gucken darf und was der lesen darf. Das finde ich aber ganz schön autoritär. Ich sage, der ist freiwillig bei mir in Jüngerschaft. Ich habe ihm vorher erklärt, was auf ihn zukommt. Er hat gesagt, ja, das will ich. Und ich sage das nicht, um ihn zu knechten, um ihn zu tyrannisieren, um ihm sein Spielzeug wegzunehmen. Ich sage das, weil ich mehr weiß, was das Schaden anrichten wird für seinen Glauben als er selber. Das Kind denkt, Gummibärchen und Nutella, das ist der Himmel. Das ist es, mehr brauche ich nicht. Aber es hat keine Ahnung von gesunder Ernährung. Und der Neubekehrte hat keine Ahnung von gesunder Ernährung. Der weiß nicht, was gesunde Lehre ist. Aber du als Jüngerschaftstraining, du weißt das. Und deswegen sagst du, pass auf, diese und jene Quellen sind jetzt für dich tabu. Und du fühlst dich gar nicht schlecht, aber du fühlst dich gut dabei, weil du ihm was Gutes tust. Eines der größten Blockaden in Jüngerschaft ist dieses Gefühl, nee, das kann man doch nicht machen. Ich kann doch nicht in das private Leben reinregieren. Ich kann doch jetzt nicht bestimmen, was der lesen darf und was der nicht lesen darf. Doch, mit seiner Einverständnis darf ich das. Und ich tue das zu seinem Schutz. dass eine Einschüchterung gegen echte Autorität vom Teufel, der uns sagt, hey, das ist ja wie eine Sekte, da wird jetzt das Leben kontrolliert, was die lesen dürfen. Jüngerschaft, das muss ich noch betonen, ist immer freiwillig. Der ist bei mir in Jüngerschaft, weil er das will, weil er Lehre über Jüngerschaft gehört hat und weil er sagt, das brauche ich, dass jemand mich in die Hand nimmt, dass jemand mich trainiert. Ich will das. Und wenn es an irgendeinem Punkt, das sage ich auch vorher, ihm zu dicke kommt und er sagt, nee, das will ich nicht mehr, er darf jederzeit auschecken. Ohne Lebensentzug, ohne Bestrafung. Er darf auschecken. Aber wenn er seine Hausaufgaben nicht macht, chronisch, nicht weil er keine Zeit hatte, sondern weil er es nicht eingesehen hat, darf ich auch sagen, pass mal auf, ich habe jetzt dreimal diese Hausaufgabe gegeben, die ist keine große Geschichte und du tust sie einfach nicht und es kann nicht sein, dass du keine Zeit dazu hast. Du denkst einfach, das ist nicht wichtig. Ich bestimme, was wichtig ist. Und wenn das nochmal passiert, dass du deine Hausaufgaben nicht machst, dann legen wir unsere Jüngerschaft mal auf Eis. Und wenn du wieder weitermachen willst und willst gehorsam sein, dann meldest du dich wieder. Und ich fühle mich gar nicht schlecht dabei. Gar nicht autoritär und irgendwie, ich quäle den jetzt. Nein, alles freiwillig. Du kannst niemanden in Jüngerschaft hineinprügeln und zwingen. Er muss verstehen, was für einen Neubekehrten nicht einfach ist. Es gibt welche, die wissen mehr als ich. Und es gibt welche, die sind reifer als ich und die haben mehr Erfahrung. Und es macht Sinn, mich ihren Erfahrungen anzuvertrauen, als meinen Vorstellungen, was jetzt richtig und hilfreich ist. Da muss einer erstmal hinkommen, an diesem Punkt. Das ist diese Haltung von Belehrbarkeit. Ja? Jüngerschaft ohne Hausaufgabe ist sinnlos. Und der Heilige Geist gibt uns Weisheit. Mal soll er eine bestimmte Lehre durcharbeiten, mal soll er ein Bibelstudium machen, mal soll er Verse auswendig lernen, mal soll er über bestimmte Fragestellungen beten und den Heiligen Geist um Antwort bitten, mal soll er konkrete Schritte gehen, gestohlenes Gut zurückbringen oder was weiß ich, Schulden begleichen oder sonst irgendwas. Der Heilige Geist weiß ganz genau, was jetzt der nächste Schritt ist. Und wir bereiten uns vor, wir beten, sagen, Heiliger Geist, morgen Abend ist der Termin. Jetzt, wenn ich nach Hause komme, Montagabend habe ich wieder einen Termin mit einem jungen Mann, der frei werden will von Pornografie. Und ich weiß jetzt schon, was ich am Montag mit ihm machen werde. Hab das schon aufgeschrieben. Ich gehe da nicht ins Blaue, gucken wir mal. Sondern der Heilige Geist hat Interesse, ihm zu helfen. Und ich bin der Kanal. Ja? Und wenn alles gut geht, ich habe gesagt, tu du das, was ich dir sage. Und in wenigen Monaten bist du frei. Und dann wirst du andere junge Leute trainieren, wie sie frei werden können. Weil niemand in seiner Gemeinde redet darüber. Es wird nicht gelehrt, wie schlimm Pornografie ist und warum wir damit aufhören müssen. Es wird nicht gelehrt. Und das geht unter dem Teppich in so vielen Kreisen. Und es wird alles irgendwie totgeschwiegen. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So, wir helfen ihm, Schritte zu gehen in die Freiheit. Wir helfen ihm, sich zu qualifizieren für Gnade, die Gott ihm gibt. Wir können das nicht. Wir geben ihm keine Gnade. Wir können auch ihn nicht verändern. Aber wir können ihm beibringen, Schritte zu gehen, mit denen er sich vor Gott positioniert. Und Gott gibt ihm Gnade. Und Gott wird ihm helfen. Und Gott wird ihn freisetzen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich kenne keinen anderen Weg, um Bitterkeit, Rebellion und Stolz im eigenen Herzen überhaupt zu entdecken und dann zu überwinden, außer Jüngerschaft. Ich kenne keinen anderen Weg. Wir haben alle die tollsten Ideen über uns und sind schwer beeindruckt von uns selber. Ich kann mich erinnern, beliebtes Beispiel, wenn du Teachings von mir gehört hast, dann kennen sie das schon, aber es gibt ein paar, die haben es noch nie gehört. Ich war ganz junger Christ, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr Christ, ich weiß nicht genau. War eine Jugenderweckung, Jugendrappel voll, 40, 45 Leute oder so. Ja, heute ist ein Gastsprecher da und der kommt aus Amerika und der wird euch Wort Gottes bringen. Okay, prima, worüber wird er sprechen? Er wird sprechen über Bitterkeit und Vergebung. Was? Was soll denn dieser amerikanische Psychokram? So habe ich in meinem Herzen reagiert. Du, wir sind hier für Erweckung und wir lassen uns rausgehen und wir wollen die Kraft Gottes sehen und Rambo Zambo und jetzt geht die Post ab. Und jetzt kommt er mit sowas. Glaubt der wirklich, dass es hier irgendeinen gibt, den dieses Thema betrifft? Das war meine innere Reaktion auf die Ankündigung, der wird jetzt sprechen über Bitterkeit und Vergebung. Jahre später hat der Heilige Geist gesagt, es ist Zeit, dass du jetzt mit dem Wort Gottes so lebst. Diese Schwester hat einen großen Anteil davon, von der ich ja schon erzählt habe. Diese gnadenlose Gemeindeschwester, die sagt, ich lebe das ja gar nicht. Was für eine Empörung war das in mir. Meine Güte, wie was fällt dir ein? Natürlich lebe ich, was ich predige, habe ich gedacht. Und dann kam der Heilige Geist und hat mir gezeigt, wie ich mit dem Wort Gottes umgehen soll. Und habe gesehen, ich habe jahrelang als Christ nie mit dem Wort gemacht, was man mit dem Wort machen soll. Und dann habe ich angefangen, mit dem Wort zu arbeiten und das Wort in mir wohnen zu lassen. Und wie die Schrift sagt, der Eingang des Wortes bringt Licht. Weißt du, was das Erste war, was ich gesehen habe? Eine unglaubliche Bitterkeit in meinem Herzen. Die war alle Zeit da, die war auch da, als der amerikanische Gastprediger da war. Bloß ich hatte eine schöne Meinung über mich, hatte keine Ahnung über mein Herz. Und habe gesagt, Bitterkeit, was soll denn das? Bitte komm, was soll das? Das war das Erste. Und der Heilige Geist in einem Prozess von vielen Wochen hat mich durch lauter Situationen geführt, wo ich gedemütigt wurde, verletzt wurde, Schule, Elternhaus, Freunde und so weiter. Und wo ich mit Bitterkeit und mit Anklage und nicht vergeben wollen reagiert habe. Wochenlang ging das eine Situation nach der anderen, poppte hoch und ich musste immer wieder neu. Okay, ja, da habe ich falsch reagiert. Ich hätte nicht so reagieren sollen. Es war verkehrt, es tut mir leid. Ich lasse jetzt los. Unvergebenheit ist, du packst jemanden am Kragen, du schüttelst ihn, du würgst ihn und sagst, du bezahlst mir das. Du kommst mir so nicht davon. Du bezahlst mir das. Du rutschst auf Knien vor mir. Darauf werde ich bestehen. Es ist eine unglaubliche Härte. Wie in dem Gleichnis, Matthäus 18, er packte ihn und schüttelte ihn. Und Gott hat mir gezeigt, wie ich meine Mutter gepackt habe. Nicht mit Worten. Du, ein erzogener Junge, sagst sowas nicht. Aber da drin, im Herzen. Und eine Situation nach der anderen. Lehrer, Mitschüler. Ganz viele Sachen. Und das war die ganze Zeit da und ich hatte keine Ahnung davon. Hättest du mich gefragt, ist das ein Thema für dich? Ich bin bekehrt, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Ich bitte dich, ich habe allen Leuten vergeben. Deswegen mache ich das heute nicht mehr so wie früher, ne? In Jüngerschaft, Seelsorge. Ja, wie sieht's aus? Hast du deine Eltern vergeben? Ja. Du kriegst immer die falschen Antworten. Ja. Was ich jetzt mache von hinten. Du, übrigens, erzähl mir mal ein bisschen was über deinen Vater. Oh, mein Vater, ich sage dir, wir hatten ja ein gutes Gespräch, aber jetzt bringst du den Alten hier ins Gespräch und erwähnst ihn. Ich musste sagen, ich habe so einen Hals, wenn ich nur an den denke. Da ist sie, die Bitterkeit. Du hörst sie. Der Ton macht die Musik. Hätte ich den gefragt, hast du vergeben? Na klar. Das bringt nichts, von vorne so zu fragen. Wir müssen das anders machen. Das sind so kleine Tricks, die wir dann lernen und die der Heilige Geist uns beibringt. Okay, wir könnten noch viel, viel sagen über das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns eine neue Identität. Wir haben gar keine Ahnung, was in der Bekehrung passiert ist, was es heißt, der alte Mensch ist gestorben. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vorbei. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind ausgestattet, jetzt mit der Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun. Aber um ihn zu tun, müssen wir glauben, dass wir es tun können. Das ist wie im Sport, im Leistungssport. Bevor der eine neue Bestmarke läuft oder springt, muss er glauben, dass er das kann. Das ist mental. Wenn er nicht glaubt, dass er die Bestmarke knacken kann, der wird es nie tun. Und wir sind befähigt, den Willen Gottes zu tun. Wir sind befähigt, diese Dinge zu tun. Ja? Menschen sagen dann, ja, okay, jetzt kommen wir zum Thema Vergebung. Vergeben kann ich nicht. Doch, du kannst, weil du jetzt Kind Gottes bist, weil du den Heiligen Geist hast. Und Gott ist nicht ungerecht und er gibt keine Gebote, von denen er weiß, dass du die nicht tun kannst. Er gibt Gebote und er befähigt dich. Er befähigt dich, den Willen Gottes zu tun. Bevor du den Willen Gottes tust, musst du glauben, dass er dich befähigt hat. So, was ist passiert in der neuen Geburt? Viel, viel mehr als nur Vergebung. Viel, viel mehr. Ich bin ausgestattet mit himmlischen Kräften. Ich kann gehorsam sein von Herzen. Ich kann das jetzt lernen. Es ist möglich. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Ja, das ist ein ganzes Thema in sich. Identität im Worte Gottes. Ja. Und diese Identität kommt, indem wir uns all die Schriftstellen anschauen, die davon beschreiben, was wir haben und was wir sind in Christus. Und die anschauen, ergreifen, glauben wollen, sich dafür entscheiden, jawohl, das ist die Wahrheit. Ja, und so beseitigen wir diese Denkblockaden, wie zum Beispiel auch beim Fasten. Ich kann nicht fasten. Doch, du kannst, du bist das Kind Gottes, du sollst fasten, also kannst du fasten. Weil du sollst, kannst du. Und du sollst einen Schritt weiter gehen, weil ich soll, kann ich und deswegen will ich auch. Ja. Identität ist so, so wichtig, weil wir haben ein bestimmtes Bild von uns, was wir können und was wir nicht können, was wir mögen, was wir nicht mögen, wer wir sind und wer wir nicht sind und so weiter. Und dieses Bild blockiert uns. Und jetzt kommt ein neues Bild, wer wir sind in Christus. Wir haben Sieg, wir können Gott wohlgefällig sein, wir können den Willen Gottes tun, wir können vergeben, wir können unseren ärgsten Feinden von Herzen vergeben und wir können unsere Feinde segnen. Wir können so viele neue himmlische Dinge, die wir früher nicht konnten, die können wir jetzt. Und das glauben wir und dann geht's dran, okay, wenn du das glaubst, dann fang an, das zu tun. Durch das Wort Gottes eine neue Identität. Das dauert Jahre. Das geht nicht in 2 Wochen. Aber schon nach wenigen Monaten von Praxis fängst du an, eine neue Idee zu bekommen, wer du eigentlich bist und wie Gott dich gemacht hat. Und du kommst immer mehr in diesen Lebensstil hinein. Okay, ich glaube, das ist erstmal genug. Fürs Erste, wir haben so eine grobe Idee. Wie gesagt, wenn dich mehr interessiert, es gibt eine 9-teilige und eine 10-teilige Serie über Jüngerschaft auf Audio oder auf Video. Und dafür ist es noch viel, viel mehr und viel ausführlicher, das studieren können, auch anhand der Konzepte. Das ist jetzt nur so ein Appetitmacher. Mehr kann ich nicht machen in so einem 4-teiligen Seminar. Aber ich denke, es hat eine Idee gegeben. Jüngerschaft ist etwas, was es fast nirgendwo gibt. Dank sei Gott für diese Betonung in den letzten Jahren und immer mehr Leute kommen auf den Trichter, wir kommen so nicht weiter. Die Gemeinde kann nicht rein werden, kann nicht siegreich werden, weil die Basics des Reiches Gottes gar nicht bekannt und gelebt werden. Deswegen funktioniert es nicht. Da ist so viel Sünde, Abhängigkeiten, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. So viele Dinge, die uns blockieren, den Willen Gottes zu tun. Und Jüngerschaft ist ein praktisches Training, wie diese Dinge angegangen werden, eins nach dem anderen. Und wie diese Blockaden durchbrochen werden und wie wir immer mehr lernen, den Willen Gottes zu tun. Okay, bis dahin erstmal. Ja? Gut.